Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei Ihnen und euch in Ratzeburg heute Morgen zu sein. Und das mit dem Jahresimpuls für dieses Jahr. Ein Impuls will uns einen Anstoß geben, im guten Sinn angeregt zu werden, in Bewegung zu kommen, weiter über dieses Thema nachzudenken und vor allem im alltäglichen Leben immer wieder daran zu denken, was hat das jetzt für mich für konkrete Bedeutung. Ich bin schon letztes Jahr mit dem Jahresimpuls da gewesen, da war das Thema, der Mähroboter fährt wieder, begeistert für Jesus. Begeisterung. Ich habe überlegt, was ist die Fortsetzung von dem Thema Begeisterung für Jesus? Natürlich Begeisterung für die Menschen, aber das haben wir ja gleichzeitig mit in den Blick genommen, das gehört ja zusammen. Um begeistert für Jesus zu sein, will Jesus selbst den roten Faden in unser Leben hineinlegen und sich über diesen roten Faden in unserem Leben verwirklichen. Und das ist das Thema Berufung. Wir haben von Jona gehört. Er ist seiner Berufung entflohen. Gott hatte ein Anliegen, mit Jona etwas zu erreichen. Und Jona ist ausgeschert. Gott hat ihn wunderbar wieder eingeholt und auf die Spur gebracht und für Ninive das erreicht, was er erreichen wollte. Das ist die Größe, die Liebe und die Treue Gottes, die so mit uns verfährt. Aber Jona hat einen riesen Umweg gemacht und war nicht immer glücklich. Auf dem Schiff wahrscheinlich nicht, im Meer nicht und im Bauch des Fisches auch nicht. Er hätte es leichter haben können. Wenn wir unsere Berufung, die Gott für uns hat, erkennen und leben, kommen zuerst wir zu der Erfüllung unseres Lebens. Wir finden unsere Identität, weil wir mit uns eins sind und mit dem, was Gott für uns will. Und das ist Glück. Und Gott erreicht mit unserem Leben etwas, was er erreichen will für und an anderen Menschen. Kennst du deine Berufung? Lebst du deine Berufung? Berufung? Das klingt so groß, so mächtig, so wuchtig. Da zucken wir zusammen oder ducken uns weg. Berufung haben doch nur die Großen. Die Profifußballer sind berufen, in der Bundesliga zu spielen. Oder die Hauptamtlichen, die sind doch berufen. Die müssen wissen, warum sie Prediger und Pastor sind. Aber ich, habe ich wirklich eine Berufung? Was ist eine Berufung? Ich muss noch dazu sagen, Berufung ist im Alltag ja auch nur so gebräuchlich, manchmal im juristischen Sinn, Berufung einlegen. Damit hat es nichts zu tun. Berufung, da steckt das Wörtlein Ruf drin, ein Ruf. Erreicht mich. Mir ruft etwas, jemand etwas zu. Wenn wir verträumt da sitzen und werden plötzlich gerufen, hallo, hör mal, guck mal, oder werden mit Namen gerufen, Michael oder Matthias oder Dorit, dann horchen wir auf. Wie oft träumen wir im Leben dahin. Und der lebendige Gott ruft dich bei deinem Namen. Ist das nicht wunderbar? Weil er dich kennt und etwas von dir will. Und so auch heute Morgen. Mit diesem Ruf vermittelt Gott unserem Leben eine Bedeutung, eine Bestimmung, einen Wert, eine Würde. Gott hat etwas gesetzt für uns und unser Leben. Er setzt unser Leben in Bezug zu ihm. Er will in Verbindung mit uns sein. Er will, dass wir nicht allein durchs Leben tölpeln. Wer hat eine Berufung? In dem Wörtlein Berufung steckt ja auch das Wort Beruf. Jeder, der einen Beruf hat, hat eine Berufung dazu, denn er hat sich mal sehr wahrscheinlich gründlich Gedanken gemacht. Werde ich Bäcker, um Brot zu backen oder Fleischer, um Wurst zu verkaufen oder Friseur, um die Haare zu schneiden? Und dann hat man plötzlich erkannt, das ist es, das mache ich, das ist meine Berufung, mein Beruf auch im Sinne einer Berufung. So hat jeder eine Berufung und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese entdecken und auch leben. Aber welche ist das? welche haben wir als Menschen und welche speziell nochmal als Christen und welche auch persönlich. Gott ruft uns unsere Berufung durch sein Wort zu. Deswegen haben wir die Bibel, die gibt darüber Zeugnis und Auskunft. Und Gott sagt, du bist Mensch, du bist mein Geschöpf, dich habe ich gemacht, dich habe ich gewollt und ich habe dich zu meinem Ebenbild geschaffen, zu meinem Gegenüber, zu meinem Partner. Und da liegt es schon enthalten, Gott will mit uns etwas erreichen. Das lesen wir ganz am Anfang in 1. Mose 1, wo Gott sagt, wo berichtet wird, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zu seinem Bilde schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau und segnete sie und führt sie in den Kontakt, in die Gemeinschaft mit Gott und beginnt eine Geschichte mit dem Menschen, die Zukunft hat und die bis heute andauert und bis in Ewigkeit hineinreichen wird. Als dann Gott den Menschen geschaffen hat, dauert es nicht lange, schon im Paradies, dass der Mensch sich in den Dingen des Lebens verliert. Und es wird deutlich, ohne Gott ist der Mensch verloren. Und Gott geht dazwischen und sagt, ich will einen Retter herbeiführen, der Quelle der Versuchung, euch von Gott wegzuziehen, der Schlange den Kopf zertritt. Und dieser Retter wird siegen. Und schon im Paradies beginnt die Rettungsgeschichte für uns Menschen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen, sie auch Ninive, sondern dass ihr gerettet werden. Und deswegen kommt Gott in Jesus als Retter in diese Welt. Noch nicht lange her haben wir es an Karfreitag und Ostern gefeiert. Jesus stirbt für die Sünde, für die Schuld, für die Last der Welt, um die Verbindung zu Gott für immer und ewig herzustellen. Und Gott erweckt den toten Jesus auf, um dieses Rettungswerk für immer zu bestätigen und zu besiegeln. Und daher die Bestimmung. Lebe als Kind Gottes. Gott hat dich errettet. Befrei dich von deiner Schuld. Schenk dir Frieden im Herzen. Bring dich in eine neue Beziehung zu Gott als dem Vater und du darfst dich als sein Kind erleben, erkennen und begreifen. Das ist die zweite Berufung. Und Jesus hat deswegen die Menschen herausgerufen aus ihrer Einbahnstraße in den Abgrund und hat gesagt, halt, stopp, kehrt um und folgt mir nach. Geht mit mir den Weg ins Leben. Und an Pfingsten, wir gehen darauf zu, hat Jesus, als er wieder bei Gott dem Vater im Himmel war, den Heiligen Geist in diese Welt geschickt und gesandt, ja ausgeschüttet und ausgegossen, dass er uns überflutet und erfüllt und uns dessen gewiss macht. Du bist errettet, du bist Gottes Kind und dein Leben darf neu werden. Ist jemand in Jesus Christus, so haben wir es im Wochenspruch gerade an der Wand vorhin gesehen, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und im Werden. Und als solcher führt der Heilige Geist uns in die Schar derer hinein, die herausgerufen sind. Das sind seine Gemeinde, die schon auf dem Weg des neuen Lebens sind, wo viele Stolpersteine sind, wo Schlaglöcher sind, wo auch Schuld und Fehler und Versagen ist, wo aber immer die Hand Jesu da ist, an der wir uns gemeinsam festhalten, an der wir uns gegenseitig achten und schätzen und lieben und auch einander vergeben. Aber das ist nicht das Ende. Gemeinde ist nicht Selbstzweck, um wohlzufühlen, sondern durch Gemeinde soll die Berufung Gottes, die er für uns Menschen hat, zum Ziel und zum Zug kommen. Er will uns als seine Mitarbeiter bei sich haben. Er nimmt uns in seine Sendung hinein bei allen Menschen mit seiner Liebe und seinem Wort und seinem Evangelium zu landen. Und da sagt Jesus, komm mit auf dem Weg des Lebens hin zu den Menschen, um mich ihnen bekannt zu machen. Das ist die grundsätzliche Berufung, die wir als Menschen und Christen haben. Geschöpf Gottes zu sein, Kind Gottes zu sein und Gottes Mitarbeiter und Missionar zu sein. Wir haben einleitend von Jona gehört. Eine klassische Berufungsgeschichte in der Bibel im Alten Testament. Ein Prophet ist in der Regel eine Person, die beauftragt wird, Gottes Botschaft weiterzugeben. Und das hat Jona ja auch so erfahren. Aber wenn wir mal das Jona-Buch durchblättern, dann redet Jona ganz wenig. Matthias hat es berichtet. Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Das sind in der biblischen Sprache, in der deutschen Bibel, 9 Worte. Mehr hat er nicht gesagt. Die anderen Prophetenbücher sind voll von Reden, Predigten und Vorträgen, die die Propheten halten. Und bei Jona redet er ganz viel, ganz wenig. Jona, so hat man den Eindruck, ist eine Prophetengeschichte. Es steht viel mehr das Leben des Jona im Vordergrund als seine Botschaft. Denn, wie wir es in der Geschichte gehört haben, er hat mit der Berufung Gottes Probleme. Und Gott sorgt dafür, dass Jona in die Lage kommt, seine Berufung auch auszuführen. Das war schwierig genug, aber Gott hat es in Anführungsstrichen geschafft. Er soll ja nach Ninive, in die Hauptstadt von Assyrien, und Jona ist ja der Traugott Flattermann. Jona heißt auf Deutsch die Taube und Sohn des Amittai heißt Gottvertrauen. Und so war sein Leben hin und her gerissen zwischen Gottvertrauen und Zweifel und Gott entfliehen. Und in dem Entfliehen holt ihn Gott immer wieder ein und führt ihn auf die Spur, ihm sich anzuvertrauen. Und so macht Gott Jona fit für seine Berufung. Die Kernfrage bei Jona ist nun, warum hat Jona seine Berufung von Gott nicht angenommen und nicht gelebt? Vielleicht hat er keine Lust gehabt. Er hat sich was anderes erträumt. Er wollte segeln gehen oder Urlaub machen oder chillen, relaxen, was wir heute auch alles gerne lieben, was an sich nicht schlecht ist. Aber Gott hatte etwas anderes mit ihm vor. Er sollte nämlich von zu Hause 1000 Kilometer nach Osten weggehen. Ninive lag so weit entfernt. Aber er schippert am Schluss mit dem Schiff, wo er sich das Ticket gebucht hat, 4000 Kilometer gen Westen. Also hier sieht man schon, er hätte es leichter haben können. Er war also schon getrieben, dieser Berufung wirklich zu entfliehen. Er taucht ab und will seine Ruhe haben. Aber ein anderes kommt dazu. Jona war nicht einsichtig. Das ist undenkbar, dass ich nach Ninive gehe, die Hauptstadt der Assyrer. Das sind unsere Erzfeinde. Die haben es doch nicht verdient. Die sollen untergehen und dann unseren Gott von Israel, diesen Assyrien, bekannt machen. Nein. Ich gehe nicht zu unseren Feinden. Und dann war er ungehorsam. Er hat nicht getan, was er von Gott gehört hat. Gehorchen heißt hören und tun. Da war kein Vertrauen, kein Glaube. Und er flieht vor Gott. Warum? Wir haben es immer noch nicht ganz endgültig beantwortet. Der Schluss in der Geschichte ist der Schlüssel. Wer hat es bemerkt, dass Matthias die Geschichte nicht zu Ende erzählt hat? Sehr schön. Da fehlt ein ganz wichtiges Kapitel 4. Das Ergebnis an Ninive, das hat Matthias erzählt. Insofern hatte die Geschichte auch ihren wunderbaren Bogen, zu sagen, Gott ist zum Ziel gekommen mit Ninive, was er mit Jona erreichen wollte. Aber es gibt noch ein Nachspiel, in Anführungsstrichen, wo es eben um Jona geht. Da hat Jona eine Begegnung am Rizinus. Als er nämlich, Rizinus ist eine Pflanze, eine Art Palme, als er Ninive gesagt hat, noch 40 Tage, dann wird die Stadt untergehen. Was macht er da? Da geht er auf die Anhöhe vor Ninive, nimmt sich wieder seinen Liegestuhl, ähnlich wie wir das Bild gesehen haben, und sagt, so, jetzt will ich abwarten, was geschieht. Und er sieht schon das Feuer vom Himmel und den Schwefel herunterkommen und reibt sich die Hände und zählt von 100 zurück. Aber da tut sich nichts. Sie tun alle Buße in Sack und Asche. Die Menschen hören auf die Botschaft, die Jona sehr kärglich, sparsam und lieblos, ohne große Vorbereitung weitergegeben hat. Diese Nachricht schlägt ein. Der König gibt eine Resolution. Leute, hört auf den Gott Israels, den Gott Himmels und der Erde. Und kehrt um, lasst von euren bösen Wegen und lebt mit ihm auf dem Weg des Lebens. Und Ninive wird gerettet. Und Jona ist tief enttäuscht. Und er sitzt da, die Sonne brennt auf ihn herunter. Er spürt schon, ich krieg einen Sonnenbrand, schimpft noch mehr, flucht über Gott. Und Gott hat Humor, wenn man trotzdem lacht. Er lässt eine Palme hinter seinem Liegestuhl aufwachsen. Und die wächst ziemlich schnell, sodass sie ihm bald Schatten spendet. Ah, oh, freut sich Jona, das tut gut. Jetzt kann ich hier noch länger sitzen. Aber es dauert nicht lange, dann lässt die Palme die Blätter hängen. Ein Wurm hat die Rizinusstaude angestochen. Und sie geht ein, sie verdorrt. Wow, springt Jona auf von seinem Stuhl, schimpft und flucht noch mehr. Was soll das? Jetzt geht das Ding auch noch kaputt und verreckt. Jetzt will ich auch sterben. Und dann bringt sich Gott ins Gespräch und sagt, gibt ihm die zweite Nachhilfelektion. Jona, du hast Mitleid mit dieser Pflanze. Und ich sollte nicht Mitleid haben mit den Menschen in Ninive, die ich gemacht habe. Und du hast ja zu der Rizinusstaude gar nichts beigetragen. Diese Frage bleibt offen im Jona-Buch. Jona sollte sie mit seinem weiteren Leben beantworten. Wir hören davon nichts. Davor fragt Gott, Jona, zweimal, meinst du, dass du mit Recht zornig bist? Ja. So spontan sagt der Jona das. Ich bin zu Recht zornig auf dich. Woran liegt es? Warum sollte Gott nicht viel mehr Mitleid haben mit Ninive, wo es um 120.000 Menschen geht, als du mit der Rizinusstaude, die Gott einmal erschaffen hat, einmalig, und für die sein Herz schlägt und die er liebt, die er retten will, weil deren Untergang er nicht will. Jona hat eine richtige Abwärtsspirale durchgemacht. Zuerst flieht er vor Gott. Interessant ist, dass Gott ihn auf dem Schiff ja auch einholt. Matthias hat es erzählt, die Menschen haben sogar, als Jona in die Enge getrieben war, wer bist du, warum bist du hier, warum haben wir Sturm, da hat er sein Glaubensbekenntnis aufgesagt, wie er es im Konfirmandenunterricht gelernt hat. Und die Menschen haben ihm das abgenommen, haben sogar zu dem Gott gebetet. Genial, wie Gott auf falschen Wegen noch zu einem guten Ziel kommen kann. Dann geht Jona unter im Meer und dann im Bauch des Fisches, da, wo er am tiefsten Ort ist, da begegnet ihm Gott. Und er stimmt ein Loblied an, ein Umkehrlied. Er legt ein Gelübde ab. Ich stelle mir das so vor, dass Jona vorwärts in den Fisch hineingesogen wurde und vorwärts auch wieder ausgespuckt wurde. Was ist dann im Bauch des Fisches passiert? Eine Kehrtwende um 180 Grad. Die Umkehr fand im Bauch des Fisches statt. Gott hat sie geschenkt. Was für eine Gnade. Ein Hoffnungszeichen. In Kapitel 3 geht er nach Ninive. Ja, geht er, aber sehr widerwillig. Und dann ist er lebensmüde. Dreimal sagt Jona, ich will lieber sterben. Er ist ärgerlich auf Gott, auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit, Geduld und Güte. Das ist die Ursache und Begründung für seine Flucht. Da stellt Jona die Selbstdiagnose für die verfehlte Berufung schon am Anfang in Kapitel 1, dass er sagt, ich hab's doch gewusst. Gott, du wirst Ninive gnädig sein. Du wirst die erretten. Und deswegen gehe ich nicht hin. Und er hat einen Schwur dann abgelegt. Zu Recht zürne ich bis an den Tod. Und danach hat Gott nochmal die Frage gestellt, meinst du, dass ich mich nicht zu Recht erbarme? Ob Jona noch zu einem Gesinnungswandel kam, wissen wir nicht. Warum bist du zornig, weil ich so gnädig bin? Das ist die Kernfrage, die Gott an Jona stellt und die auch uns erreicht. Ich frage uns, ich frage mich, freust du dich an der Gnade Gottes? Gnade ist die Zuwendung Gottes, in der er uns seine Liebe schenkt und Rettung und uns auf einen neuen Weg mit ihm zum Leben führt. Freuen wir uns daran. Nehmt euch heute Zeit an diesem strahlenden Sonntag, deswegen haben wir von 7 Tagen immer wieder den ersten als Sonntag, sich an Gott und seiner Gnade an Jesus in Person zu freuen. Die Gnade Gottes ist deine Rettung, ist unsere Existenzberechtigung. Sonst würden wir untergehen und verloren sein. Aus Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Wir sind was, nämlich Kinder Gottes. Gönnst du diese Gnade allen Menschen? Oder machst du mit der Gnade bei dir Halt? Mein Nachbar hat die nicht verdient. Und der, dessen Leben ich verstehe, hat die auch nicht verdient. Gottes Gnade gilt allen Menschen, weil Gott alle Menschen retten will. In Jona lesen wir, es reute Gott das Gericht über Ninive, das er angekündigt hat. Auch wenn wir vom Gericht Gottes wissen, ist es die Folge von dem, dass wir Gott abhauen. Aber Gott will, dass sein eigentliches Ziel, dass wir umkehren, auf die Spur des Lebens kommen. Und daran hat Gott viel größere Freude. Am Gericht hat er keine Freude. Aber Gericht muss sein, dass der Himmel Himmel bleibt, sonst nehmen wir das Böse noch mit in den Himmel hinein. Gott verschont, er lässt Gnade über Recht ergehen. Erlebst du die Gnade Gottes als Motiv und Dynamik für deine Berufung? Treibt dich die Gnade Gottes an, dass Gott so lieb und gnädig und gütig zu dir ist, dass es auch andere Menschen erfahren sollen durch Worte und erleben sollen durch Taten und in Beziehungen? Gott will mit dir seine Gnade anderen Menschen mitteilen. Das ist unsere Berufung, die wir zu Jesus eingeladen sind. Das Ziel der Gnade ist dienen, dass wir den Menschen dienen, mit Hilfe nahe kommen. Tun wir uns deshalb mit unserer Berufung vielleicht so schwer, weil wir die Gnade Gottes zu wenig bewusst erleben und nicht als Notwendigkeit für alle Menschen sehen. Notwendigkeit. Notwendend steckt da drin. Ist die Gnade nur eine Option, heute modern gesagt, eine Möglichkeit für die, die das gut finden, die das wollen, oder haben andere eine andere Option? Die Bibel ist darin überzeugt, dass der alleinige Gott die Menschen auch allein retten kann. Deswegen hat er den Weg über Jesus zu uns genommen und will über uns den Weg zu den Menschen, mit denen wir zusammenleben, heute nehmen. Die Antwort geben auch wir mit unserem Leben. Wie geschieht Berufung persönlich? Sie geht von Jesus aus. Jesus wirkt an uns, kommt uns nahe, spricht zu uns durch sein Wort, durch seinen Geist, durch Menschen, die verkündigen, die anfragen, Berufungen aussprechen. Haben wir Mut, Berufungen auszusprechen? Du, ich könnte eine Berufung darin sehen, dass das deine Aufgabe sein könnte. Bei mir haben mindestens 3 Menschen schon lange vor mir von meiner Berufung gewusst. Ich wollte die nicht wahrhaben. Mein Vater hatte eine Zahnarztpraxis. Ich bin von 7 Kindern als der Einzige geboren, als der einzige Sohn. Und dann dachte ich, das ist irgendwie so prädestiniert, die Praxis mal zu übernehmen. Und als meine Schwester hat auch diesen Beruf ergriffen, die mir dann die Weisheitszähne entfernt hat, 4-mal einzeln nacheinander, dann dachte ich, das ist wirklich ein guter, toller, interessanter Beruf. Du hast mit Menschen zu tun, mit Medizin, du kannst helfen, ist doch klasse. Und dann habe ich mich darauf ausgerichtet. Und mein Vater sagte schon immer, du musst nicht Zahnarzt werden. Er hatte ein besonderes Erlebnis im Zusammenhang meiner Geburt und hat da mich schon freigegeben und es war sein Wunsch, dass ich in den hauptamtlichen Dienst gehen würde. Und ich wollte das nie hören. Immer wenn wir im Gottesdienst waren, dachte ich, du wirst niemals später so da oben stehen und reden, das kannst du gar nicht. Habe ich von mir geschoben. Als ich im Jugendkreis war, sagte der Pfarrer in Stuttgart in der Stiftskirchengemeinde, du wirst aber nicht Zahnarzt. Doch, das habe ich vor. Ich sehe einen anderen Weg für dich, sagte er. Dann kam der Jugendreferent und sagte, du gehst doch auf ein Seminar, das ist klar, oder? Nee, ich werde mich fürs Studium bewerben. Und so waren das 3 ganz starke Impulse, die immer auf mich zukamen und die ich von mir gewiesen habe. Dann musste ich mal wieder zum Augenarzt und der fragte dann, was haben Sie denn beruflich vor? Ja, ich will Zahnmedizin studieren. Ja, das geht nicht. Sie haben nicht das ausreichende räumliche Sehen für diesen Beruf. Peng. Der Augenarzt musste bescheinigen, dieser Beruf geht nicht. Und so bin ich auf die Spur gekommen, wo andere mir gezeigt haben, was Gottes Weg für mich ist, wirklich in den hauptamtlichen Dienst zu gehen. Und bis heute habe ich und meine Frau und die ganze Familie uns immer von Berufung leiten lassen. Wir haben nie eine Station, eine Stelle ausgesucht oder uns beworben, sondern sind dem Ruf gefolgt, den Menschen uns haben hören lassen, den sie wiederum im Hören auf Gott so wahrgenommen haben. Sind wir bereit, Berufungen auszusprechen, auch in den hauptamtlichen Dienst? Die Ausbildungsstätten sagen uns, wenn wir nach Predigern fragen, ja, schickt uns welche in die Ausbildung, dann kriegt ihr auch welche. Die Studierenden haben heute 10-mal so viele Stellenangebote, wie sie Studierenden an den Ausbildungsstätten sind. Im Blick auf die Berufung ist wichtig, was jetzt auch in meinem Beispiel deutlich wurde, es braucht beides. Eine Berufung von außen und von innen. Und das muss ich treffen. Vocatio ist das lateinische Wort. Interna heißt, ich muss mir im Innern gewiss werden, das will Jesus von dir. Und das muss gleichzeitig eine Bestätigung von außen erfahren, dass auch andere dies erkennen und sagen, ja, das habe ich schon lange gedacht, das habe ich schon lange gesehen. Das sehe ich auch so. Die Vergewisserung von innen muss dazukommen, sonst ist eine Fremdbestimmung und Manipulation, wenn jemand von außen sagt, das musst du machen. Aber auch die Bestätigung muss von außen dazukommen zu meiner inneren Gewissheit, sonst ist es eine Einbildung. Und beides können Fehlentwicklungen sein. Meine persönliche Berufung ist, und das gilt jetzt für uns alle, die grundsätzliche Berufung, die wir vorhin sagten, als Geschöpf Gottes, als Kind Gottes, als Mitarbeiter Gottes, persönlich zu leben. Und das zu leben, was Jesus für mich persönlich will. Und ich habe das mal auf eine Formel gebracht, was da so die Prüfkriterien sind und die Bausteine, um da auch zu einer Wahrnehmung und Entscheidung zu kommen. Was Gott aufgrund seiner Gnade gemäß meiner Gaben bezogen auf die Gegebenheiten für mich will. Das ist meine Berufung. Deswegen 4-mal G gleich B. Also Gott ist gefragt in seiner Gnade und er schaut auch auf meine Gaben und die Gegebenheiten, die es um mich gibt. Das ist so eine Grundlinie, wo es auch heißt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Manchmal bekommen wir zu einer Aufgabe von Gott die Gaben dazu. Sonst kann es sein, dass meine Berufung auch nahe da liegt, wo meine Gaben schon liegen. Und die Gegebenheiten sind nicht immer das ausschließliche Kriterium für meine Berufung. Dazu sage ich gleich noch was. Berufung stellt uns echt in Frage. Das ist schon ein hartes Ding. Aber, lieber Jona, aber es geht, wie ich eingangs sagte, um unser Glück. Darf Gott seinen Willen in mein Leben hineinrufen? Wir sind doch heute alle im 21. Jahrhundert selbstbestimmt. Berufung ist eine Fremdbestimmung. Gott bestimmt mein Leben. Es stellt die Gottesfrage. Erkenne ich an, dass es Gott gibt und dieser Gott auch Anspruch auf mein Leben hat und diesen auch anmeldet? Vertraue ich Gott, dass er mit seiner Berufung für mich mein Leben erfüllt und segnet, also Gutes will für mich? Vertraue ich darauf? Bin ich bereit, im Vertrauen das Wagnis einzugehen? Das ist die Glaubensfrage. Bin ich bereit, mein Leben durch die Berufung von Gott umzustellen? Ich hatte auch anderes vor. Das ist die Gehorsamsfrage. Lebe ich gabenorientiert? Das ist die Begabungsfrage. Sehe ich die Gegebenheiten und Aufgaben um mich herum? Das ist die Auftragsfrage. Wen Gott beruft, den begabt er auch. Es kann ja sein, dass jemand begabt ist und die einfach brach liegen lässt, die Gaben. Da können wir einander aufwecken und sagen, du, ich sehe bei dir die Begabung. Hey, habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Doch, probier es mal. Und die Gegebenheiten und Aufgaben, da kann eine Arbeit brach liegen und wir brauchen jemanden in der Gemeinde dafür. Wissen vielleicht gar nicht alle anderen. Und plötzlich kann solch eine Situation den Ruf auslösen, dass da meine Berufung liegen könnte. Wie kläre ich meine persönliche Berufung? Gott schenkt uns sein Wort in Gestalt der Bibel. Wenn wir persönlich die Bibel lesen mit der Frage, was will Gott, werden wir darauf auch Antwort bekommen. Was sagt Gott zu mir? Das Bibellesen, das Gespräch mit Christen, Anfragen und Berufungen helfen da, den Weg zu entdecken. Auch die Situationen. Persönliche Klarheit bekomme ich durch Gebet, Seelsorge, Mentoring und Gespräche. Wir dürfen aber auch Testphasen einbauen, uns ausprobieren, auch Dinge wieder beenden oder neu einsteigen, wenn wir sagen, das oder jenes war es nicht. Wir wollen einander ermutigen, uns gegenseitig ansprechen auf Berufung, Sendung und dann auch senden und auch einander segnen. Vielleicht sogar hier oder am besten, und das geschieht wahrscheinlich auch im Gottesdienst, dass die ganze Gemeinde weiß, dass dieser Mitarbeiterin, diese Mitarbeiterin diese Aufgabe macht, Musik, Kindergottesdienst und was sonst geschieht, das macht die Person nicht aus Privatinteresse, sondern weil sie von Gott berufen, eingesetzt und darin gesegnet ist. Berufung und Platzanweisung ist gut zu unterscheiden. Die Berufung zieht sich durch unser Leben durch. Die gilt ein Leben lang. Aber der Platz, an dem wir sie leben, das kann sich verändern. Und geschieht auch auf Zeit. Nicht einmal in dieser Aufgabe, immer in dieser Aufgabe, sondern da kann es Veränderung geben. Und da sollten wir auch genauso öffentlich Aufgaben zu Ende führen und die Mitarbeiter entpflichten und sie wieder in eine neue Aufgabe hineinführen. Wie geschieht Berufung praktisch? Wir laden ein, wie auch mit diesem Gottesdienst, seine Berufung zu erkennen und zu leben. Wir stellen die Berufungsfrage an einen Menschen, kannst du dir vorstellen, für diese Aufgabe von Gott berufen zu sein, offen, geben Zeit, dass die Person das prüfen kann, zur inneren Gewissheit oder auch nicht kommen kann. Und dann darf die Person mit Freiheit, auch mit Ja oder Nein, darauf antworten. Berufungen wollen wir pflegen durch Wertschätzung und Dank, auch durch Weiterentwicklung, die wir Mitarbeiter in ihrer Aufgabe gewähren. Sie sollen sich weiterentwickeln können durch Fortbildung, Ausbildung oder auch Persönlichkeitsbildung. Berufung soll in Freiheit gestaltet werden, flexibel, aber nicht beliebig. Flexible Arbeitsmodelle. Wir sind heute in solch einer komplexen Gesellschafts- und Berufswelt, dass die Berufung nicht mehr so einfach gelebt werden kann, dass ich abends ab 17 Uhr jeden Abend in der Gemeinde sein kann, zum Beispiel. Da gibt es neue Modelle, die zu erproben und die zu leben sind. Berufungen werden in Freiheit gestaltet, persönlich, bei jedem sieht das anders aus, aber persönlich, aber nicht jetzt bestimmt von einem anderen. Individuell, aber nicht individualistisch. Es gibt, ich habe schon dann und wann angedeutet, auch Missverständnisse und Missbrauch von Berufungen. Da wollen wir vorsichtig sein, trotzdem dieses biblische Anliegen nicht opfern. Nicht jede Anfrage, Notsituation oder Ansicht ist eine Berufung von Gott. Der Fragende muss prüfen, was ist jetzt Gottes Wille für mich? Und der Angefragte muss prüfen, was ist Gottes Wille für mich? Der Fragende muss prüfen, was ist Gottes Wille für den anderen? Also mit Berufung wollen wir keine Macht ausüben und wollen wir auch nicht manipulieren. Berufung gilt der Person, nicht dem Erhalt von Gegebenheiten. Wenn wir niemanden für eine Aufgabe finden, in der Gemeindearbeit, kann es von Gott her dran sein, Dinge auch sein zu lassen, zu beenden. Dann ist woanders der Auftrag. Weil jetzt kein Jungschar-Mitarbeiter bereit ist, muss nicht diese eine Person, die ich im Blick habe, es unbedingt machen, obwohl sie es nicht kann und nicht will und gar nicht die Möglichkeit dazu hat. Berufung wollen wir nicht missbrauchen als meine persönliche Legitimation. Ich berufe mich nicht selbst. Ich kann jetzt also nicht durch die Gemeinde gehen und sagen, heute Nacht hat mich Jesus berufen, ich soll dieses und jenes tun. Und kein anderer kann was gegen sagen. Hier braucht es die Übereinkunft verschiedener Leute, die das gemeinsam so sehen können. Ich kann Berufung auch nicht missbrauchen als göttliches Druckmittel für meine Meinung über den anderen. Aber ich berufe dich und deswegen hast du das zu tun oder so zu reden oder so zu denken. Und wie ich schon sagte, Berufung nicht einmal für immer, sondern beweglich bleiben, dynamisch gestalten, prüfen, verändern, bestätigen und auch beenden. Berufung ist kein Platzhalter, zu sagen, ich trete gar nicht von meinen Ämtern zurück, sondern das ist ja die Frage der Platzanweisung. Die Berufung bleibt trotzdem, aber vielleicht in anderer Form. Den anderen nicht festlegen und selbst nicht festkleben. Deswegen ist es so wichtig, auch Jahresgespräche mit ehrenamtlichen Mitarbeitern zu führen. Wie geht es dir in deiner Berufung? Ist deine Platzanweisung weiterhin richtig, aktuell? Was wollen wir verändern? Wo können wir dich fördern? Wollen wir etwas beenden? Wollen wir auf einen neuen Bereich zugehen? Das macht es beweglich und dynamisch. Ich möchte schließen mit einigen Zitaten, die das nochmal in der Pointierung zusammenfassen, dass Berufung etwas ganz Wertvolles und Entscheidendes und Segensreiches für unser Leben ist. Leben durch Berufung. In jedem lebt ein Bild des, der er werden soll. Solange er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Angelus Silesius. Das Bild, das Gott in uns hineingelegt hat, soll durch Berufung zur Entfaltung kommen. Identität durch Berufung. Gottes Berufung für sich zu kennen, wird Stress reduzieren. Ihre, also eure, Energien bündeln, eure Entscheidungen vereinfachen und eurem Leben einen Sinn geben. Dass du lebst, war kein kosmischer Unfall. Schon vor der Erschaffung des Universums hatte Gott eine genaue Vorstellung von dir und schuf dich zu einem bestimmten Ziel und Sinn. Von Michael Herbst. Originalität durch Berufung. Jeder Mensch hat eine eigene Berufung, im Leben etwas zu tun, was getan werden muss. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe kann er weder ersetzt werden, noch kann sein Leben wiederholt werden. Und so ist die Aufgabe eines jeden ganz einmalig, ebenso einmalig wie seine Möglichkeit, sie zu erfüllen. Von Viktor Frankl. Kennst du deine Berufung? Lebst du deine Berufung? Lasst uns miteinander uns auf den Weg machen, einander die Berufung zu erkennen und auch einander in der Ermutigung, in der Berufung zu ermutigen und zu stärken. Denn Jesus will mit uns sein Ziel der Gnade an Menschen erreichen. Und deswegen leben wir. Und deswegen kennen wir ihn schon. Und deswegen hat er uns schon errettet. Und so will er uns in seine Mission zu den Menschen mitnehmen, dass sie erfahren, du bist geliebt, du bist errettet, kehre um und lebe mit Jesus das Leben neu. Amen.